Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Herzlich willkommen, Andreas.
Servus, lieber Christian. Freue mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Die letzte Woche ist ja rasend schnell vergangen und wir haben zum ersten Mal recht rasch einen sogenannten, Cliffhanger gehabt. Wir wollen fortsetzen, ungefähr dort, wo wir stehen geblieben sind. Wir haben das letzte Mal gesprochen über Probleme der formgerechten Errichtung eines fremdhändigen Testaments, das aus mehreren Blättern besteht. Andreas, bringst du uns ins Thema? Was haben wir eigentlich geredet?
Ich kann mich eigentlich kaum erinnern. Und wir haben uns gefragt, unter welchen Voraussetzungen ein fremdhändiges Testament, das aus mehreren Blättern besteht, formgültig ist. Nämlich es ist nur dann formgültig, wenn diese Blätter, und das wiederhole ich, das wichtigste Ergebnis, diese Blätter so fest miteinander verbunden sind, dass sie nur mit Beschädigung oder Zerstörung derselben wieder gelöst werden. Und zweite Voraussetzung, wenn diese so starke Verbindung entweder bereits vor der Testamentserrichtung oder uno actu mit der Testamentserrichtung hergestellt wurde. Und dazu haben wir auch gesagt, dass es eine relativ junge OGH-Entscheidung gibt, die aussagt, dass diese Verbindung auch noch unmittelbar nach der Testamentserrichtung hergestellt werden kann. Und all das, was wir besprochen haben und was ich jetzt zusammengefasst habe, betrifft die Frage der äußeren Urkundeneinheit. Was wir noch nicht besprochen haben und deswegen heute die Fortsetzung, was ist eigentlich mit der inneren Urkundeneinheit?
Ui, die ist ganz spannend, die innere. Aber bevor wir zur inneren kommen, du hast es wie immer so brillant zusammengefasst und andererseits sind das so wahnsinnig viele Worte. Daher gleich einmal eine Kontrollfrage von mir oder fürs Publikum, nämlich das hört sich so klar an, die Verbindung muss hergestellt werden, spätestens unmittelbar nach der Errichtung. Das bedeutet, wenn das Testament, der Gute ist ja jetzt verstorben oder sie, vor zum Beispiel 10 Jahren errichtet wurde, dann reden wir von einem Zeitpunkt von vor 10 Jahren und nicht etwa kurz bevor das Testament dem Gerichtskommissär übergeben wird. Richtig?
Es geht um den Zeitpunkt der damaligen Testamentserrichtung, richtig.
Und vielleicht ein Aspekt in dem Zusammenhang, den wir ja durchaus hier aussprechen können, nachträglich verbinden ist ganz böse.
Absolut.
Das darf man nicht.
Da sprichst du an die Frage, was ist denn eigentlich, wenn jemand sein Testament überprüft, er hat das vielleicht vor 5 Jahren errichtet, kommt vielleicht auf die Idee, vielleicht durch unseren Podcast, dass er sich einmal genauer anschaut, ob dieses fremdhändige Testament überhaupt eine Urkundeneinheit bildet und kommt drauf, na hoppla, das Testament, das er da bei einem Anwalt errichtet hat, ist nur mit einer Heftklammer verbunden. Das ist keine ausreichende Urkundeneinheit dem obersten Gerichtshof nach. Und jetzt könnte man auf die Idee kommen, sanieren wir die Urkunde, stellen wir jetzt eine ausreichende Verbindungsqualität her, siegeln, bicken oder wie auch immer wird diese Urkunde nun, und genau das sprichst du an, das darf man nicht machen. Warum nicht? Weil natürlich der Zeitpunkt jetzt ein viel zu später ist. Wir können dieses Testament nur sanieren, indem neu testiert wird, indem neu eine Urkunde errichtet wird.
Ist natürlich ein irrer Formalismus, aber ich muss dich korrigieren, ich habe das überhaupt nicht gemeint.
Ja.
Wobei deine Hinweise natürlich besonders wesentlich und spannend sind. Du beziehst dich auf denjenigen, der das Testament errichtet hat, auf den Testator. Und ich habe das Wort gebraucht, das wäre ganz böse. Und der ist natürlich nicht böse, sondern der wäre in unserem Fall gegebenenfalls uninformiert. Mit böse meine ich irgendwelche Berater ohne Wissen des Testators. Mhm. Das ist gefährlich, das ist Das wäre nämlich rechtswidrig im höchsten Maße. Warum? Weil eine, ja, wie soll ich sagen, eine Urkunde, die kein wirksames Testament darstellt, verändert wird und, ich meine, was ist dann gefährlich, das, was später kommt, nämlich die Erweckung des Anscheins, wenn es denn käme, es passiert hoffentlich niemals, die Erweckung des Anscheins, dass das eine wirksame letztwillige Verfügung sei.
Absolut. Du sprichst also vom Testamentsrichter, vom Testamentsverwahrer, einem Anwalt, einem Notar.
Nein, so einer würde das nie machen.
Von
wem sprichst du? Das fremdhändige Testament kann ja, wie wir beide wissen, auch von jedermann errichtet werden. Also ich nehme mal an, irgendein Laie, der glaubt, der kann da jetzt... Aber Notar Andreas.
Naja, aber ich gehe mal da, nein, das würde ich niemals unterstellen, aber es kann schon zu solchen Überlegungen kommen. Ich habe solche Diskussionen durchaus gehabt und da geht es nicht um böse Absicht, sondern um einen Sanierungsgedanken, dem man dann falsch nachgeht. Mhm. Aber ich überlege jetzt nur kurz, an welchen Sachverhalt denkst du? Es hat ja das fremdhändige Testament im Original realistischerweise entweder der Testator selbst in Verwahrung, wenn er es privat errichtet hat, oder der Rechtsanwalt oder Notar.
Das glaube ich nicht. Oder der Begünstigte. Gerade in den Fällen, in denen, wie soll ich sagen, doch ein bisschen ein merkwürdiger Anschein dann im Endeffekt besteht, wenn der Begünstigte späterhin zum Notar nach dem Tod kommt und dieses Testament übergibt, in dem er selbst eingesetzt ist, mit drei Zeugen, die keiner kennt. Also nicht der Begünstigte selbst natürlich, und dann dem Gerichtskommissar erklärt, diese Verfügung hat mir der Verstorbene persönlich übergeben. Mhm. Mhm. Und das sind ja, wie soll ich sagen, hoffentlich immer unverdächtige Fälle und redliche Personen, aber doch eine ganz andere Konstellation als jene, dass ein Notar, ein Rechtsanwalt natürlich beteiligt war, der professionelle Arbeit gemacht hat und möglicherweise vielleicht doch irgendwas übersehen hat in diesen Untiefen des Erbrechts, kann immer was passieren, sondern eben ganz andere, weil dieses fremdhändige Testament von Laien, von Privaten errichtet, überhaupt eine Institution meines Erachtens, die rechtspolitisch zu überdenken ist, nicht wahr? Also das fremdhändige private Testament, äußerst fälschungsanfällig meines Erachtens. Während, könnte man sich überlegen, in fremden Rechtsordnungen ist das auch so, dass die fremdhändige letztwillige Verfügung, also der Text stammt aus einer, nicht aus der eigenen Hand des Verstorbenen, dass das nur zulässig ist, wenn bestimmte besonders vertrauenswürdige Berufsgruppen, also Notare und Rechtsanwälte, daran beteiligt werden. Aber das ist es eben nicht. Es geht nicht nur um Rechtsanwälte und Notare, sondern es geht um diese vielen, vielen Fälle, die wir vielleicht gar nicht so vor Augen haben.
Aber es ist interessant, Christian, wenn du das so ansprichst, die Fälschungsgefahr, die Unsicherheit beim fremdhändigen Testament im Kontext des Privat, der privaten Testamentsform. Wenn man zurückblickt in der Geschichte und sich, wenn ich das kurz darf,
unbedingt, liebe Geschichte.
Wenn man sich die Ausführungen von Zeiler bei der Gesetzwerdung des ABGB durchliest, dann gab es ja damals interessanterweise...
Also wir sind jetzt im Jahr 1809 in der Urfassung.
Ja, so ist es.
1812 kam das ABGB und ab 1809 war da die Endphase der
Beratungen. Ja, und da hat man sich in den Beratungen überlegt, welche Testamentsformen wollen wir denn? Und Zeiler hat sich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geradezu gegen das eigenhändige Testament ausgesprochen. Dieses sei besonders fälschungsgeneigt. Beim fremdhändigen Testament habe man immerhin die Zeugen. Ja? Also damals ist jedenfalls von manchen und insbesondere von Zeiler gerade das eigenhändige Testament als bedenklich erachtet worden, was die Frage der Fälschungssicherheit betrifft, und das fremdhändige gestärkt durch die Zeugen eben auch als private Testamentsform, durchaus als sicherer verstanden.
Ist das spannend.
Das ist spannend. Und dann kommt, eigentlich hat es eine Trendwende in dieser Betrachtung meines Erachtens erst gegeben durch den berühmten Vorarlberger Testamentsfälschungsskandal, wo plötzlich Zeugen eine unangenehme Rolle eingenommen haben. Und das hat ja dann den Gesetzgeber des Erbrechtsänderungsgesetzes 2015 dazu bewegt, das fremdhändige Testament irgendwie fälschungssicherer zu machen und bei den Zeugen einfach noch ein bisschen anzuschrauben, was die Formstränge betrifft. Und ich will es nur deswegen erwähnen, weil ja, wenn du dich erinnern kannst, bei den Diskussionen zum Erbrechtsänderungsgesetz war ja auch überlegt, das fremdhändige Testament nicht mehr als private Testamentsform vorzusehen, sondern die Errichtung nur noch vor dem Notar oder vor dem Rechtsanwalt zuzulassen. Das war eine Zeit lang ein Diskussionspunkt.
Ja, ich bedauere, dass man mich da damals nicht zugezogen hat zu diesen Diskussionen. Ich wäre sehr intensiv dafür eingetreten. Aber kommen wir jetzt
bitte
zu dem, wo du uns hinleiten wolltest. Wir haben diese äußere Urkundeneinheit, diese Verbindung der Blätter, glaube ich, jetzt durchaus ein wenig beleuchtet und uns ein bisschen angeschaut. Und ja, mit den ersten Entscheidungen, schon in der ersten Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zu der Thematik 2018 oder wann es war, da formulierte das Höchstgericht als Alternative zu dieser äußeren Verbindung der Blätter, der äußeren Urkundeneinheit, die sogenannte, von ihm genannte innere Urkundeneinheit, die im konkreten Fall verneint wurde, und die ja dann einiges Kopfzerbrechen bereitet hat. Also wir stellen uns vor, lose Blätter, also Blätter, die eben nicht fix verbunden sind, ist die letztgültige Verfügung doch zu retten, weil, das heißt, wenn man das so vor Augen hat, innere Urkundeneinheit. Also es geht um den Text offenbar, nicht wahr? Weil der Text eine gewisse Qualität, der Inhalt des Textes eine gewisse Qualität aufweist. Nämlich welche, da haben wir uns dann gefragt.
Das war ja über viele Entscheidungen seit 2018, ich glaube 2 Jahre hat es fast gedauert, bis die erste Entscheidung zur inneren Urkundeneinheit gekommen ist. So genau kann ich es nicht mehr sagen. Und bis dahin hatten wir immer diese obiter dicta. Und wenn das...
Also obiter dicta, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, bitte. Das sind Aussagen des Höchstgerichts rechtlicher Natur, die für die Entscheidung des konkreten Falles keine Rolle spielen. Da sprechen wir dann von einem obiter dictum oder bei der Mehrzahl.
Die er nebenbei trifft und die ein bisschen verraten lassen, in welche Richtung vielleicht eine spätere Entscheidung gehen könnte. Und da hat er immer gesagt, es bedarf einer Urkundeneinheit. Und wenn wir keine äußere Urkundeneinheit haben, also lose Blätter, dann braucht es zumindest die innere Urkundeneinheit. Und da hat er gesagt, diese innere Urkundeneinheit kann bestehen erstens, wenn es eine Textfortsetzung gibt, das hast du jetzt schon etwas angesprochen, oder zweitens, wenn es zwar keine Textfortsetzung gibt von Blatt zu Blatt, über das müssen wir noch näher sprechen, oder zweitens, wenn auf dem letzten Blatt ein Verweis des Testators angebracht ist auf die vorherigen Blätter. Und dieser Verweis, hat er immer gesagt, muss inhaltlicher Natur sein. Und wir haben uns immer gefragt, schon bei diesen obiter dicta, bei diesen nebenbei getroffenen Aussagen des Obersten Gerichtshofs, stimmt es wirklich, kann es wirklich so
sein? Ja, vor allem haben wir uns gefragt, wie immer in unserem Metier, sollte man übrigens immer fragen, wenn irgendjemand was behauptet, nämlich, was heißt das? Nicht? Also nämlich, was meine ich damit, wie ein kleines Kind, wenn der Oberste Gerichtshof uns gesagt hat, Fortsetzung des Textes. Was heißt Fortsetzung des Textes? Also stellen Sie sich eben vor, eine Computerschrift oder also eine Schreibmaschine, hätte man früher gesagt, nicht? Und da wird jetzt ein Satz fortgesetzt oder ein Wort getrennt oder also ist das eine Textfortsetzung?
Was ist das?
Ein neuer Absatz, ist das keine Textfortsetzung? Hat uns ja nicht erklärt, der Oberste Gerichtshof. Und so wie du auch die zweite Variante dir genannt hast, der innere, also der Verweis auf den letzten Blatt, auf den vorangegangenen Text, der aber irgendwie inhaltlich aufgeladen sein muss. Was soll das wiederum heißen? Das war sehr fraglich und die längste Zeit nicht entscheidungsrelevant, sondern wurde mitgeschleppt. Und dann war dieser erste Fall, wo bei dem tatsächlich die äußere Urkundeneinheit A gefehlt hat und die innere Urkundeneinheit wirklich spitz auf Knopf stand, weil es war der Übergang vom einen zum nächsten Blatt, wenn ich mich richtig erinnere, tatsächlich ein abgeteiltes Wort.
Weißt du noch welches Wort?
Warum sollte gerade ich dieses Wort?
Ich sag's dir.
Sagen wir es.
Vollinhaltlich hat es von Blatt zu Blatt geheißen. Wirklich? Eigentlich wirklich der schönste Fall kam da gleich in der ersten Entscheidung zum Obersten Gerichtshof. Ja? Eine Textfortsetzung im zugespitztesten Sinn.
Absolut.
Und wie ist es ausgegangen? Verraten wir das?
Ja, sicher, das kann ja jeder nachlesen. Kann es gibt ja übrigens alle Entscheidungen, aber das wissen wir natürlich. www.ries.gv. oder na, im ries.gv.at. Großartig in Österreich. Sie können alle Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs im Volltext nachlesen. Andreas, und diese Entscheidung?
Naja, ich habe ja schon und ich glaube.
Habe nicht ich da sogar vertreten?
Ja, das.
Ich glaube, die habe leider ich
erwirkt. Ist mir so erinnerlich.
Eine Furchtbarkeit. Ja.
Aber wir halten fest, wir waren nicht die Testamentsrichter.
Nein, gar nicht. Ich war Vertreter natürlich. Und ich wollte unbedingt, weil es so unklar war, a priori, wie das ausgehen würde, weil es habe da auch alle Beteiligten darauf hingewiesen, dass wir nicht wissen, wie der OGH entscheiden würde, habe ich mich da extrem bemüht, kann ich mich erinnern, hier einen Vergleich zu erzielen, was aber nicht möglich war. Und dann musste das tatsächlich bis zum Obersten Gerichtshof gehen, der dann, was doch überraschend war, glaube ich, für viele die Möglichkeit eines inneren Urkundenzusammenhangs durch Textfortsetzung, und jetzt kommt,
verneint hat.
Was heißt das? Er hat gesagt, oh je, das gibt's gar nicht. Ja. Das ist ganz undenkbar.
Ich habe es dem Obersten Gerichtshof ja nie geglaubt, dass es diese Textfortsetzung gibt, die eine innere Urkundeneinheit bilden würde. Ich habe das ja von Anfang an zu diesem Obiter-Dikter gesagt, dass er bei näherer Prüfung in der Sache selbst draufkommen wird. Das gibt es eigentlich gar nicht, weil er hier eine Anleihe genommen hat vom eigenhändigen Testament. Da kennen wir das ja auch. Ja,
ordentlich, jetzt muss man das dazu sagen, weil du klingst ja jetzt wie ein Prophet und wir können und müssen das hier auch.
Das war nicht Prophet.
Nein, du bist ja ein bisschen ein Prophet. Und das muss man hier auch unterstreichen. Du bist ja einer, es klingt jetzt so beweihräucherisch, aber das sollte man wissen, der Kommentatoren in der Fachliteratur zu den Testamentsformen. Das spürt man auch jetzt in unserer Diskussion, jede eine Erinnerung scharf gestellt ist und jede Entscheidung geht so. Also du bist ja ein Testamentsform-Spezialist und wusstest natürlich, dass der Oberste Gerichtshof sich diese neuen Formeln nicht irgendwie aus der, wie soll ich sagen, aus dem linken Fuß gesaugt hat, sondern er hat Anleihen genommen, aber entschuldige, ich habe dich unterbrochen, eben von...
Vom eigenhändigen Testament. Nicht, also beim eigenhändigen Testament gibt es ja immer schon die Lehrmeinungen, aber auch ständige Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs, dass ein eigenhändiges Testament, das aus losen Blättern besteht, trotzdem als Ganzes formgültig ist, wenn sich aus der inhaltlichen Gestaltung dieses Testaments ergibt, dass das eine Einheit bildet. Durch Textfortsetzung, durch Nummerierung, da gibt es relativ geringe Anforderungen in der Rechtsprechung. Und das ist auch verständlich, weil wir hier immerhin einen eigenhändigen Text haben vom Testator, sodass hier eine gewisse Echtheitsgewähr gegeben ist. Nur kann man das eben nicht umlegen auf eine fremdhändige Verfügung, wo wir Blätter haben, wenn es lose Blätter gibt, die nicht unterschrieben sind, die daher einer Austauschgefahr unterliegen. Das heißt, ich bin ja beim fremdhändigen Testament aus losen Blättern noch auf einer anderen Ebene, auf der Frage, ob das überhaupt die echten Blätter sind. Diese Frage muss ich mir beim eigenhändigen Testament so nicht stellen und daher lässt sich das eben nicht übertragen, diese Rechtsprechung vom eigenhändigen auf das fremdhändige Testament.
Da bin ich ganz deiner Meinung, stimme ich dir zu, wobei ich bei deinen Hinweisen auf das eigenhändige Testament, also der Verstorbene hat den Text selbst geschrieben, 3, 4, 5 Seiten. Bei deiner Darstellung macht mich Folgendes stutzig, nämlich wie diskutabel doch dann bei umgedrehter Deutung deiner Worte auch mehrblättrige eigenhändige Testamente sind. Und meine Wahrnehmung ist, dass diese Hinterfragungsmöglichkeit in der Praxis bei eigenhändigen Testamenten eigentlich weitestgehend unbekannt ist.
Ja.
Nämlich, dass überhaupt so eine Formel in der Rechtsprechung existiert, die da lautet, das mehrblättrige eigenhändige Testament ist dann, jetzt kann man unterstellen oder ergänzen, nur dann wirksam, wenn. Ja, und dann deine Worte, die klangen so salbungsvoll. Aber übrigens, ich glaube, Zeilennummerierung sagt der Oberste Gerichtshof nicht genau genommen. Ne? Ich glaube, das sagst du in deinem Kommentar.
Nein. Ich habe dazu keine eigene Meinung vertreten. Nur zitiere. Ich zitiere nur.
Das werden wir nachlesen.
Ich würde gerne.
Wird nachher
aber ich bleibe jetzt drauf auf dem Thema. Weil ja, ich bin ganz bei dir, dass man diese Frage. Und ich hoffe, der Exkurs ist jetzt in Ordnung ins eigenhändige Testament.
Auf jeden Fall.
Wie gehen wir um mit einem eigenhändigen Testament aus losen Blättern? Alles viel zu wenig besprochen, dass das ein bisschen zu locker genommen wird in der Rechtsprechung, in der Literatur. Weil eines muss man sich ja schon vor Augen halten, was mir im Zusammenhang mit diesen inneren Urkundeneinheitsfragen immer einfällt, ist das Testamentum Mysticum. Die Bestimmung darüber, dass ein Verweis in einem Testament auf einen anderen Zettel, auf ein anderes Blatt, dieses Blatt nicht zum Bestandteil des Testaments macht. Es müsste der verwiesene Zettel auch, sagt uns glaube ich 585 ABGB ist das, es müsste der verwiesene Zettel auch für sich die Form eines Testaments erfüllen. Das gilt auch fürs eigenhändige Testament. Und wenn man sich jetzt so ein mehrblättriges eigenhändiges Testament anschaut, dann ist das eigentlich eine nicht ganz unvergleichbare Situation.
Ja, absolut. Ja.
Und es ist sogar nicht einmal ein Verweis von Blatt zu Blatt, sondern, wenn man so will, ein impliziter, ein interpretierter Verweis.
Absolut.
Und ich glaube, ich glaube, dass die Großzügigkeit aus einem Gefühl entsteht, weil wir in der Regel bei einem mehrblättrigen eigenhändigen Testament diese Blätter irgendwie so beisammen haben. Und wir beim Testamentum Mysticum häufig an die Situation denken, hier das Testament und irgendwo anders der verwiesene
Zettel. Ja, wir sind ja alle geprägt von unseren Lehrbüchern, natürlich. Die, mit denen wir aufgewachsen sind, wo wir diese Begriffe, diese Worte zum ersten Mal gehört haben, zum Beispiel dieses wunderschöne Begriff, den kein normaler Mensch versteht, Testamentum Mysticum, wie dir das über die Lippen kommt, ich bin begeistert. Also wärst du bei mir in der Vorlesung, würde ich dich einfach auf die Bühne holen, großartig. Aber damit wir das jetzt auch in die Realität überführen, also wir haben zum Beispiel einen Text, der da lautet, Überschrift eigenhändig geschrieben, Testament, Absatz, mein Name ist Christian Rabel, Punkt, Absatz, ich errichte hiermit mein Testament, Punkt, Absatz, Andreas bekommt ein Stück, das ich in einem gesonderten Zettel näher bezeichnet habe, Christian Rabel. Und da gibt es irgendwo einen Zettel, da steht dann vielleicht drauf, Andreas Doppelpunkt Wertpapierdepot mit einem Einlagenstand von 50 Millionen Euro.
Und nicht unterfertigt.
Nicht unterfertigt. So, gut. Und dieser Zettel, Variante 1, liegt, wird gefunden neben dem Testament. Variante 2 wird nicht neben dem Testament gefunden, sondern in der Hosentasche des Verstorbenen von mir. Oder Variante 3 wird bei der Bank gefunden. Oder Variante 4 wird beim Andreas gefunden, etc. etc. Warum konstruiere ich sowas?
Ja.
War vielleicht eher ein blödes Beispiel, aber um war zu zeigen, gar
nicht blöd. Dass, war nicht blöd. Blöd.
Nein, aber dass eben die äußeren Umstände, ja. die dann späterhin, das muss man ja immer bedenken, die Hinterbliebenen, die beteiligten Rechtsberater späterhin vorfinden, dieses Bild, was sie sehen, das führt natürlich zwingend unvermeidlich zu Annahmen, zu Schlüssen, zu einem Vorverständnis, das vielleicht in der einen Konstellation einen geradezu die Wirksamkeit verteidigen lässt, im Sinne von, das kann nicht anders sein, und im anderen Fall nicht, also wenn dieser Zettel im Auto liegt, wieder ganz fern liegt, die Wirksamkeit.
Nicht? Aber also, wir sind in deinem Beispiel wirklich bei diesem Testamentum Mysticum, bei dieser Verweisung, die grundsätzlich nach 585 ABGB eben nicht dazu führt.
Ja, weil es so wunderbar dem ABGB-Text entspricht. Du könntest aber auch machen, folgendes Beispiel, Testament, erste Seite, hiermit errichte ich mein Testament.
Ja. Ich habe ein Wertpapierdepot.
Ich habe ein Wertpapierdepot. Auf der nächsten Seite sage ich, wer es ist.
Ja, genau.
Und dann gibt es ein Blatt, und dann kannst du nur so spielen, dass es halt näher...
Nein, ich wollte das Gegenbeispiel machen, und das zeigt sehr schön... Ich glaube, dass da nicht das letzte Wort gesprochen ist. Aber womit man zu dem Thema jedenfalls verbleiben kann, fühlen Sie sich bei einem eigenhändigen Testament, das aus losen Blättern besteht, nicht sicher? Das richte ich an den Testamentsrichter, an den Testator, aber auch an die Anwälte und Notare. Auch eigenhändige Testamente sollten, wenn man sicher und sorgfältig vorgeht, eine äußere Urkundeneinheit bilden. Genauso wie die fremdhändigen Testamente.
Naja, unser Rat muss natürlich sein, entschuldige, ich glaube, darüber haben wir das letzte Mal schon gesprochen, oder nicht, wie wir selber die Testamente machen, die fremdhändigen, führen uns auch zum eigenhändigen, nämlich zu einem Ratschlag, der doch, glaube ich, wenn man sich die Bedeutung dieses Vorganges vor Augen hält, naheliegt. Bei einem eigenhändigen Testament unterschreiben Sie jedes Blatt.
Unbedingt.
Nicht? Also unbedingt. Es ist ja ganz interessant, auch im Geschäftsverkehr, wenn man mit Unternehmen als Mandanten zu tun hat und es kommt, ich weiß nicht, zu einem Vertrag zwischen zwei Unternehmen und der Vorstand unterfertigt für das eine Unternehmen und die Geschäftsführung für die andere GmbH. Das ist ganz selbstverständlich, dass jedes Blatt
paraffiert wird oder unterschrieben wird.
Mindestens paraffiert oder unterschrieben wird. Und bei einem Testament, sehr häufig ist da, unterschreibt man nur auf der letzten Seite. Also daher, wie schon das letzte Mal besprochen, äußerste Vorsicht und klingt zu hohl, wenn wir das sagen, aber dringende Empfehlung der Hinzuziehung eines Rechtsberaters, nicht wahr?
Unbedingt.
Eines Professionellen. Was meine ich damit? Ich bin kein großer Freund von Unterstützungen im Freundeskreis. Wie siehst denn du das? Ja? Also ich finde, das ist außerdem ganz unangenehm. Die Leute sollen für diesen Rat etwas bezahlen, und zwar nicht, damit sie Geld verlieren, sondern damit es ein entgeltlicher Beratungsvertrag, Auftrag ist. Damit auch dem Auftraggeber, dem Berater klar ist, das ist ernst, ich bin zur höchsten Sorgfalt verpflichtet, also zur Sorgfalt eines Sachverständigen, denn er ist ein Sachverständiger, und diese Ratschläge sollten daher nicht am Wirtshaustisch gegeben werden, nicht? Also das Erbrecht wird überhaupt, glaube ich, manchmal so, es wird so gern beim Heurigen besprochen, beim dritten Viertel, nicht? Was machen wir? Brauchst du kein Testament? Lass die gesetzliche Erbfolge eintreten. Machen Sie immer ein Testament, lassen Sie nie die gesetzliche Erbfolge eintreten. Viel zu gefährlich, weil dann wird gestritten über Zuwendungen unter Lebenden, aber das machen wir bei einer anderen Gelegenheit. Und wenn Sie ein Testament errichten, dann investieren Sie die meines Erachtens, auch das wiederum natürlich, ein verdächtiger Hinweis, überschaubaren Kosten. Mhm. Wir sind natürlich jetzt bei einem Luxusthema, ist schon klar. Aber wenn Sie uns zuhören, dann gehören Sie natürlich zu einer Gruppe, die sich vielleicht dafür deswegen interessiert, weil es irgendwann einmal was zu vererben gibt, um das auf den Punkt zu bringen. Und wenn es wirklich was zu vererben gibt, wenn es um ein Vermögen geht, das Sie aufgebaut haben, dann würde ich nicht die, ich will jetzt keine Summen sagen, aber die paar Beratungsstunden sparen mit dem Risiko, dass späterhin Ihre Vorstellung über das Schicksal dieses gigantischen Vermögens, für das Sie geblutet haben und geschwitzt und gearbeitet und keine, wie soll ich sagen, verzichtet haben, dass das dann an ganz jemand anderen geht. Nicht wahr?
Unbedingt. Und auch den Rat muss man noch einmal geben oder betonen, gehen Sie zum Spezialisten. Gehen Sie zum Spezialisten. So klar das klingt, so sehr muss man das immer wieder sagen, weil so wie du das vorhin gesagt hast, es gibt häufig die Situation, dass Menschen über in Geschäftsbeziehungen etc. beruflich von Anwälten, Notaren, wie auch immer, vertreten sind, betreut sind und dann macht man schneller mal das Testament beim jeweiligen Rechtsberater. Ich finde schon, das sollte man sich je nach Materie immer gesondert überlegen, zu welchem Spezialisten gehe ich. Und wenn es um ein Testament geht, dann gehen Sie zu einem Erbrechtsspezialisten, lassen Sie sich gut beraten und schauen Sie, dass Ihr letzter Wille wirklich nicht nur formgerecht, sondern inhaltlich präzise und zweifelsfrei zu Blatt gebracht wird.
Jetzt eine andere Perspektive. Wir sind nach dem Tod. Ja, also die Person ist, der Christian Rabl ist verstorben. Und da kommt jemand zu uns, die eine oder andere Seite, eben mit einem Testament, dessen Wirksamkeit fraglich ist. Das ist doch eigentlich ganz spannend, in die eine und in die andere Richtung sich die Frage zu stellen, ist das Testament zum Beispiel unwirksam, zugunsten oder zu Ungunsten des Klienten? Und wenn der Klient derjenige ist, der aufgrund dieses Testaments erben würde, drängt sich die Frage auf, gibt es vielleicht einen Alternativweg, damit mein Mandant zum Zug kommt? Mein Gefühl ist, dass diese manchmal existierenden, wie soll ich sagen, Auswege nicht gesehen werden. Bringen wir es auf den Punkt. Andreas, möchtest du, also unser, wir haben, also unterstellen wir, der Rabl, der Christian Rabl ist gestorben, jetzt gerade, Anwendung des neuen Erbrechts, es hängt davon ab, wann der gestorben ist, aber die letztwillige Verfügung, das Testament ist, stammt aus dem Jahr 2000, da würde für die Form, wäre dann altes Recht, wäre anwendbar, aber wir haben das letzte Mal gehört, die Rechtsfrage, die Probleme sind hier ganz gleichgelagert aus der Sicht des obersten Gerichtshofs. Und jetzt unterstellen wir, gar nicht untypisch, wir sind eben bei der Errichtung im Jahr 2000. Damals war ja den allermeisten Rechtsberatern das Problem nicht bekannt. Das Testament besteht vielleicht aus 120 Seiten. Es geht um ein paar Milliarden Euro, es geht um den Christian Rabl und leider sind diese Blätter weder zusammengeschweißt noch gebunden noch irgendetwas. Und die erste Einschätzung wäre dann von jemandem, der eben sich ein wenig mit Erbrecht beschäftigt, Pech gehabt, Testament unwirksam, es tritt die gesetzliche Erbfolge ein. Oder nicht, Andreas?
Ja, oder nicht. Und ich betone immer, man muss in so einer Situation, aus der Ex-Post-Perspektive, also im Nachhinein, vorsichtig sein und darf nicht zu schnell von der Formungültigkeit ausgehen, sondern muss gut und gründlich prüfen und überlegen. Du hast gesagt, wir haben hier ein Testament aus dem Jahr 2000, ein fremdhändiges Testament aus dem Jahr 2000, ja auch für dieses gilt nach dem obersten Gerichtshof die Voraussetzung der Urkundeneinheit, die hier nicht gegeben ist. Aber was du mir schön auflegst mit diesem Datum ist, dass wir uns selbstverständlich erinnern und wir als Rechtsberater natürlich das Wissen darüber haben, dass es bis 31.12.2005 gab, dass mündliche, nein, bis 31.12.2004, das mündliche...
Ich habe das jetzt nicht nachgelesen.
Ja, also das stimmt jetzt, aber.
Das ist jetzt gefährlich.
Bist du sicher? Nein, ich bin mir sicher.
Wir sitzen hier ohne Bücher.
Wir müssen noch schauen. Aber da bin ich mir sicher. Bis 31.12.2004 gab es im ABGB die Testamentsform des mündlichen Testaments. Und es kann natürlich sein,
Andreas, dass... Andreas, was heißt das?
Es kann natürlich
was
sein.
Was heißt mündliches Testament?
Mündliches Testament. Ja,
was bedeutet das?
Beschreib du das mündliche Testament.
Also mündliches Testament heißt, jemand errichtet kein Schriftstück, sondern erklärt vor Zeugen. Ja. Korrigier mich, ich glaube, es waren drei.
Drei, ja.
Vor drei Zeugen klar und deutlich, Anforderungen recht gering, seinen letzten Willen. Und es muss erkennbar sein, dass das, dass er hier mit Testierwillen, so nennen wir das, er sagt, dass der Alleinerbe dieses Milliardenvermögens, ich bin der Christian Rabl, eben der Andreas Tschuguel sein soll.
Und er muss nicht in der Kirche stehen. Es gibt noch eine weitere Voraussetzung. Und es müssen zwei dieser drei Zeugen nach dem Tod noch über den Inhalt dieses Testaments aussagen können. Genau. Und erst mit diesen Aussagen wird das mündliche Testament formgültig.
Spannend. Ja, und man darf noch ergänzen, für dieses mündliche Testament, da braucht es gar keinen feierlichen Rahmen, nicht? Also man kann mündlich testieren oder brauchte es keinen feierlichen Rahmen. Man kann mündlich testieren in der Kirche oder in der Anwaltskanzlei oder am Wirtshaustisch oder auf der Parkbank oder im Gänsehäufel. Die drei müssen es gehört haben, zwei müssen es bezeugen. Der das angeblich gesagt hat, ist nicht mehr da. Mhm. Also wenn wir jetzt von abstrakter Fälschungsgefahr sprechen, verstehe ich sehr gut rückblickend, dass dieses mündliche Testament als Regeltestament abgeschafft wurde. Wir haben es ja noch als Nottestament, aber darüber reden wir vielleicht ein anderes Mal, beziehungsweise ich glaube, haben wir es schon einmal erwähnt. Beim wahren Willen, ja, da haben wir schon drüber geredet. Aber jetzt sind wir eben woanders. Sie sind der verzweifelte Testamentserbe und glauben, Sie sind irgendwie superreich geworden aufgrund dieser 20 Seiten und sind leider nicht verbunden.
Aber dann geht es um die Frage, ob wir vielleicht von dem damaligen fremdhändigen Testament noch zwei der Testamentszeugen haben, die sich erinnern können und darüber aussagen können, dass im Zuge der Richtung dieses Testaments vielleicht war es so, der Testator nicht nur unterschrieben hat, sondern auch seinen im Testament festgehaltenen Willen inhaltlich gegenüber den Zeugen erklärt hat. Das kann vorkommen, kommt nicht selten vor.
Na, vor allem beim Fremdhändigen ja auch die drei Zeugen. Also
man dann Auskunft. Und das gilt zu prüfen. Also es kann sein, dass bei so einem fremdhändigen Testament, man spricht hier von Umdeutung in ein mündliches Testament.
Oder Konversion.
Meines Erachtens.
Wir brauchen immer diese mystischen Begriffe.
Es ist natürlich in Wahrheit, glaube ich, nicht ganz richtig von Umdeutung zu sprechen. Es ist dann halt einfach parallel. Die mündliche Testamentsform allenfalls eingehalten worden. Aber das gilt zu prüfen, auf das wollen wir hinweisen. Also Achtung, wenn Sie so ein fremdhändiges Testament haben, errichtet vor 2005 und es scheitert an der Urkundeneinheit, prüfen Sie, ob vielleicht parallel ein mündliches Testament errichtet wurde. Aber es gibt ja auch noch einen zweiten Aspekt, den man prüfen muss, wenn man auf den ersten Blick davon ausgeht, dass so ein fremdhändiges Testament formungültig ist. Was fällt dir noch ein?
Das ist jetzt ja wie in der Schule, wie eine Testfrage. Ich bin jetzt ganz in Gedanken verloren. Haben wir das letzte Mal schon darüber geredet? Haben wir das schon geklärt
oder nicht?
Worüber? Über diese Auswege, vielleicht habe ich das geträumt, ich weiß nicht. Vielleicht ist es eine Wiederholung, aber
du träumst schon von mir.
Nein, von dir nicht,
nur vom Erbrecht.
Na, sicherlich.
Aber da komme ich vor. Nein, bitte, also Auswege.
Bitte, Auswege. Das schneiden wir auf jeden Fall aus, diese Szene. Ja, das ist ja geradezu anrüchig. Also ja, ich weiß nicht, ob du dasselbe meinst, woran ich jetzt denke, nämlich an die Internationalität.
Ja.
Die Internationalität, das ist ja auch etwas ganz Schillerndes. Wovon fasle ich jetzt? Wir haben innerhalb von Österreich, also ein österreichischer Verstorbener, der nur hier gelebt hat und hier ein Testament errichtet hat und nur hier sein Vermögen hat, bla bla bla, der ist konfrontiert mit diesen Erkenntnissen, die wir hier miteinander besprechen. Wenn es darum geht, dass unser Verstorbener sozusagen international mobil war, immer wieder woanders gelebt hat, vielleicht das Testament woanders errichtet hat, dann stellt sich eine vielleicht exotische Frage unserer Rechtsordnung, nämlich jene, wie gehen wir eigentlich mit letztwilligen Verfügungen um, die im Ausland errichtet worden sind. Die, ich bringe jetzt gleich ein banales Beispiel, unser Testator, der da diese schriftliche, schiefgegangene Verfügung mit den losen Blättern, die nicht verbunden sind, hinterlassen hat, das war ein internationaler, so wie ich gerne leben würde, also so ein international lebender, vermögender, mit wechselndem gewöhnlichen Aufenthalt. Und der hat vielleicht einmal eine Zeit lang seines Lebens in einem Land gelebt, wo es zum Beispiel das mündliche Testament als Testamentsform gibt. Und vielleicht hat er während dieser Zeit, als er dort seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, auch tatsächlich diese Vorstellungen, die jetzt im schiefgegangenen schriftlichen Testament stehen, vor Zeugen geäußert. Ja. Kannst du damit was anfangen?
Ja, absolut.
Ja. Und also so kommst du dann zur Wirksamkeit.
Beginnen wir vielleicht bei der Prüfung von Anfang an. Wir haben ein Testament und müssen uns ja fragen, ob das formgültig ist oder nicht. Und wir haben es einstweilen nur geprüft, nach der Bestimmung 579 ABGB, liegt hier ein fremdhändiges Testament vor, und haben gesagt, mit Blick auf die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs, nein, weil keine Urkundeneinheit. Jetzt haben wir vielleicht geprüft, aha, wir sind in der alten Rechtslage vor 2005, mündliches Testament liegt auch nicht vor, aber eigentlich waren wir jetzt schon zu schnell, weil vorgelagert gilt ja die Frage zu klären, ja, welches Erbrecht ist überhaupt anzuwenden auf die für die Frage der Form dieses Testaments. Mhm. Und das beantwortet uns ja natürlich das Kollisionsrecht, das eben klärt, welches Recht ist anzuwenden. Und zum Kollisionsrecht in dem Zusammenhang gehört auch das von dir schon angesprochene Haager Testament.
Ich habe leider nicht angesprochen, weil ich war so aufgeregt, dass ich sofort hineingepurzelt bin.
Ja, in aber eine ich möchte jetzt eben ja, bitte ganz ordentlich runterdeklinieren. Ja. Und in das müssen wir reinschauen. Das verrät uns das Haager Testamentsübereinkommen, was die entscheidenden Anknüpfungspunkte sind, welche Rechtsordnung für die Frage der Prüfung der Form relevant ist. Und das Haager Testamentsübereinkommen ist ja toll für den Testator in seinen letzten Willen, denn es bemüht sich sehr darum, soweit es eben möglich ist, den letzten Willen zu wahren und, wenn du so willst, formflexibel zu sein. Ja,
geradezu nicht? Das Gegenteil der Diskussionen von uns und der Beschreibungen der letzten.
Und es knüpft, und man kann also nach dem Testamentsübereinkommen, nach dem Haager Testamentsübereinkommen, alternativ anknüpfen an andere Rechtsordnungen. Und wie du gesagt hast, wenn zum Beispiel dieses von dir beschriebene lose Testament nicht in Österreich errichtet worden ist, sondern wo auch immer, dann ist zu prüfen nach der dortigen Rechtsordnung, ob es vielleicht nach der dortigen Rechtsordnung gültig ist oder nicht und ob es in allen Rechtsordnungen eine vergleichbare Rechtsprechung zur Urkundeneinheit gibt wie bei uns in Österreich jetzt jüngst. Na, da würde ich einmal sehr daran zweifeln, aber das würde es zu prüfen gelten. Nächste Überlegung zum Beispiel, du hast gesagt, du denkst an einen internationalen Fall, der hat überall Vermögen, Belegenheit des Vermögens. Na, der hat vielleicht eine Immobilie in Spanien oder sonst wo, dann habe ich zu prüfen, ob dieses Testament vielleicht nach spanischem Recht ein gültiges fremdhändiges Testament ist. Also ich bin ganz bei dir, das muss man natürlich prüfen, aber ich möchte auch betonen, das kommt natürlich selten, aber doch immer häufiger vor und muss man am Radar haben.
Muss man im Radar haben, natürlich. Ja. Die Menschen werden immer internationaler. Und es ist jetzt, wie soll ich sagen, für mich als auch Theoretiker schon spannend zu sehen, dass wir bei der Deutung des nationalen österreichischen Rechts der äußeren Form durch eine sehr strenge Rechtsprechung des obersten Gerichtshofs hier zum Teil referiert haben und wiedergegeben haben. Also eine sehr Formstrenge, die in Kauf nimmt, dass in durchaus nicht seltenen Fällen der letzte Wille des Verstorbenen nicht umgesetzt wird, weil eben die Form fehlt. Und dass wir in dem Moment, in dem wir internationale Bezüge haben, sich potenziell die Tür öffnet zu Lösungen aus diesem internationalen Recht, das einen ganz anderen Zugang hat, offenbar, nämlich, wie soll ich sagen, fast eine Nonchalance gegenüber der äußeren Form, Rettung des letzten Willens, wann immer es irgendwie möglich ist, durch Anknüpfungen. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass das besser ist, nicht? Weil es bleibt natürlich hier wiederum auf der Strecke die Rechtssicherheit beziehungsweise die Bannung der Gefahr, dass einer Person, die nicht mehr sprechen kann und die mit uns nicht mehr kommunizieren kann, hier eine Disposition unterschoben wird, die sie tatsächlich niemals wollte.
Mhm. Ja, spannend. Das ist also dieser Widerspruch zwischen dem der Formstrenge im ABGB und der Großzügigkeit dieses Kollisionsrechts des Haager Testamentsübereinkommens ist tatsächlich spannend. Und ich möchte nur noch eine alternative Anknüpfung erwähnen, die Staatsbürgerschaft. Und das kommt ja nicht selten vor, dass vielleicht der Testator eine ausländische Staatsbürgerschaft hat. Schon habe ich an die anzuknüpfen, was man leicht vergessen kann, weil ich ja sonst für die Frage der Anwendung des materiellen Erbrechts nicht mehr an die Staatsbürgerschaft anknüpfe. Aber ich glaube, damit können wir es schon
bewenden lassen. Wir haben viele Hinweise hoffentlich geliefert. Und wie immer hoffen, waren wir hoffentlich auch, jetzt habe ich aber, glaube ich, 17 Mal hoffentlich gesagt, auch ein wenig unterhaltsam. Auf bald, das nächste Mal sprechen wir über was anderes. Wir müssen uns noch ausmachen, was wir.
Ja, das überlegen wir uns noch. Es gibt so viel. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
War sehr schön. Ich danke dir. Baba.